SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Svenja Glaser, guten Tag. Im Fall des tödlichen Angriffs auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz ist der Angeklagte zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Zweibrücken hatte den 26-Jährigen wegen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer 12 Jahre gefordert. Ursprünglich warf sie dem Mann Mord vor. Das Gericht sah aber keine ausreichenden Gründe für einen Tötungsvorsatz und hatte eine Mordanklage nicht zugelassen. SWR-Reporterin Alexandra Dietz.
Das Gericht habe dem 26-Jährigen Angeklagten nicht nachweisen können, dass er Sakan Shalam mit den Schlägen habe töten wollen, so der Richter am Landgericht Zweibrücken. Zugunsten des Angeklagten habe gesprochen, dass er keine Vorstrafen hat und versuchte, sich zu entschuldigen. Dass er leichtfertig mehrfach gegen den Kopf des Opfers geschlagen hatte, sprach laut Gericht gegen ihn. Auch die Herabwürdigung des Opfers mit Schimpfworten wurde vom Gericht gegen den 26-Jährigen ausgelegt. Der noch nicht rechtskräftig verurteilte Mann nahm das Urteil heute teilnahmslos entgegen.
Die Familie des Opfers hatte schon vor dem Urteil angekündigt, Revision einzulegen, denn sie forderte eine Verurteilung wegen Totschlags oder Mordes. Weitere Nachrichten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gleich im Fokus Südwest. Bundeskanzler Friedrich Merz hat heute im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben. Im Mittelpunkt standen die Ergebnisse des NATO-Gipfels und die künftige Sicherheits- und Verteidigungspolitik Deutschlands. Merz warb dabei für deutlich höhere Verteidigungsausgaben und begründete sie mit der angespannten internationalen Sicherheitslage.
Die NATO ist geschlossen, sie ist stark und sie ist selbstbewusst. Und wir sehen schließlich auch, dass die europäischen Mitglieder auch mit Kanada zusammen die Notwendigkeit erkannt haben, deutlich mehr zu leisten für ihre eigene Verteidigung. Und erlauben Sie mir, dass ich insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern, die Zweifel haben, ob denn diese Ausgaben für unsere Verteidigung richtig sind oder nicht vielleicht besser dort ausgegeben würden, wo es um Zusammenhalt, soziale Sicherungssysteme geht. Ja, meine Damen und Herren, das beste soziale Sicherungssystem nützt nichts, wenn wir nicht in Freiheit und in Frieden leben.
Die Pläne der Bundesregierung stoßen allerdings auf scharfe Kritik aus der Opposition. AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla warf der Regierung vor, falsche Prioritäten zu setzen und statt auf Diplomatie auf Aufrüstung zu setzen.
Diese Bundesregierung möchte jeden verpflichten bis zum 70. Lebensjahr arbeiten lassen und investiert lieber in Panzer statt in Kinder. Es werden die Generationen in Deutschland gegeneinander ausgespielt und das wertvolle Steuergeld am Ende für keine der beiden Seiten eingesetzt. Bekämpfung von Konflikten und Kriegen nicht durch Diplomatie, sondern durch Sanktionen. Diese schaden seit Jahren der deutschen Wirtschaft, dem deutschen Volk und dem gesamten europäischen Kontinent. Frieden bedeutet Wohlstand und Wohlstand ist die Grundlage für Sicherheit. Und mit Erschrecken muss ich aber sehen, dass Sie den Wohlstand auf Kosten des Friedens erreichen wollen. Massive Auf- und Hochrüstung haben nichts mit der verbindlichen Erfüllung von Bündnispflichten zu tun.
Außerdem kündigte Merz in der Regierungserklärung an, dass Deutschland von den USA Mittelstreckenwaffen vom Typ Tomahawk kauft. Die Marschflugkörper sollen in Deutschland stationiert werden. Aus Berlin Markus Sambale.
Bundeskanzler Merz sagte, mit der Stationierung der Marschflugkörper schließe Deutschland eine wichtige strategische Lücke in der Verteidigung. Die amerikanischen Mittelstreckenwaffen vom Typ Tomahawk haben eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern. Sie sollen der Abschreckung gegen Russland dienen, das mit seinen Raketen Deutschland und Westeuropa erreichen kann. 2024 hatten die USA unter dem damaligen Präsidenten Biden angekündigt, die Marschflugkörper in Deutschland zu stationieren. Vom Nachfolger Donald Trump kam im Mai dieses Jahres eine Absage.
Die Regierungserklärung umfasste mehr als die Außen- und Sicherheitspolitik. Welche weiteren Schwerpunkte Friedrich Merz gesetzt hat und wie die Debatte im Bundestag verlief, berichtet Berlin-Korrespondentin Katrin Aue.
Kurz vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause zeichnet der Kanzler ein höchst positives Bild der geplanten Reformen seiner Koalition. Rente, Steuern, Gesundheit und Arbeitsmarkt. Friedrich Merz spricht von einem wuchtigen Paket, wie es keine Bundesregierung der vergangenen Jahre angefasst habe. Gerade die angestrebte Rentenreform werde die tiefgreifendste Veränderung, die jemals bei der Rente gemacht wurde. Die Zusammenarbeit in der Koalition beschreibt er als so wörtlich Ringen um Kompromisse, manchmal bis an die Grenze dessen, was man noch für vertretbar hält.
In Wolfsburg kommt heute der Aufsichtsrat des Autobauers Volkswagen zusammen, um über die Sparpläne der Konzernführung zu beraten. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach bis zu 100.000 Stellen gestrichen und möglicherweise 4 Werke geschlossen werden. Bestätigt hat VW das nicht. Die IG Metall hat bundesweit zu einem Protesttag aufgerufen und plant Aktionen an allen VW-Standorten sowie dem ebenfalls bedrohten Audi-Werk in Neckarsulm. Immer weniger Menschen in Deutschland kaufen Bücher. Das hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt mitgeteilt. Die Umsätze von Buchhändlern und Verlagen sind demnach vergangenes Jahr um 2,7% auf rund 9,6 Milliarden Euro zurückgegangen. Und im ersten Halbjahr 2026 gab es nochmal ein Minus von gut 4%. Lars Hofmann berichtet.
Auch die Zahl der Buchkäuferinnen und Käufer ist demnach erstmals unter die 26-Millionen-Marke gesunken. Besonders erschreckend aus Sicht des Börsenvereins, junge Leute bis 15 Jahre hätten ein Drittel weniger Bücher gekauft. Der Vorsteher des Börsenvereins Gugold sagte, die Lesekompetenz sei durch jahrzehntelange Versäumnisse in der Bildungspolitik immer schlechter geworden. Das Ergebnis bekomme man jetzt präsentiert. Die Politik müsse dringend gegensteuern. Aber auch die schlechte wirtschaftliche Lage und die zunehmende Verunsicherung und Kaufzurückhaltung der Kunden und Kundinnen setze die Branche unter Druck. Und auch die Verlage und Buchhandlungen litten unter hohen Kosten.
Der gerade vergangene Juni 2026 war der heißeste Juni, der jemals in Westeuropa gemessen wurde. Und weltweit der zweitwärmste. Das geht aus den heute veröffentlichten Daten des EU-Klimadienstes Copernicus hervor. Aus Brüssel Katrin Schmidt.
Die Temperatur über dem europäischen Festland lag mit durchschnittlich gut 19,1 Grad auf dem zweithöchsten Wert, der jemals im Juni gemessen wurde. Und sogar knapp 1,8 Grad über dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Vor allem Westeuropa stellt dabei neue Rekorde auf. Mit knapp 21 Grad im Schnitt war noch nie ein Juni wärmer, teilt der EU-Klimadienst mit, der extreme Hitzewellen zu Land verzeichnet, sowie gleichzeitig auch zu Wasser. Also auch marine Hitzewellen, die entlang den Atlantikküsten zu nie zuvor gemessenen Meeresoberflächentemperaturen führten. Und für die jetzt aktuelle erste Julihälfte zeichnen sich weitere rekordverdächtige Hitzewellen ab, so die Copernicus-Forscher. Damit verdeutliche die Abfolge von Hitzewellen die wachsende Herausforderung und zeige, wie tiefgreifend sich das Klima verändert. Die Folgen seien immer intensivere Hitzewellen, anhaltend warme Ozeane und wachsende Risiken für Menschen, Ökosysteme und Infrastruktur in Europa.
Fokus Südwest.
Wegen der Hitze sind in Baden-Württemberg in diesem Jahr geschätzt bereits fast 800 Menschen gestorben. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor, die dem SWR vorliegen. Aus der Redaktion Landespolitik Iris Volk.
Rund 790 Hitzetote gab es laut RKI in Baden-Württemberg bis Ende Juni. Auf die Bevölkerungszahl umgerechnet sind das 7 von 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Damit liegt Baden-Württemberg im oberen Viertel im Vergleich mit den anderen Bundesländern. Nur im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Hessen war die Zahl pro Einwohner noch höher. Die Zahl der Hitzetoten ist eine geschätzte Zahl. Das RKI ermittelt sie aus den Sterbezahlen in Wochen mit besonders hohen Temperaturen. In heißen Wochen zeigt sich so regelmäßig eine Übersterblichkeit, für die es keine anderen logischen Gründe gibt. Nach RKI-Angaben sind vor allem ältere Menschen betroffen.
Der Schwarzwald hat im vergangenen Jahr mit mehr als 23 Millionen Übernachtungen einen neuen Rekordwert erreicht. Das geht aus der Statistik für Betriebe mit mehr als 10 Betten hervor. Der Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH H. Meyer sagt dem SWR, dass wegen der extremen Sommerhitze immer mehr Südeuropäer Urlaub im Schwarzwald machten.
Wir merken diese Fluchtbewegung vor allem aus Spanien und aus Italien. Die Menschen aus diesen Städten, die suchen wirklich im Hochsommer diese Regionen auf, jetzt schon. Wir sprechen von Coolcation, so ein Thema unserer Kampagnen. Und auch hier wiederum, wir müssen Angebote schaffen, wir müssen uns ans Klima anpassen.
5 Jahre nach der Ahrtalflut sind viele Betroffene noch immer mit den Folgen der Katastrophe konfrontiert. Dazu gehören auch Rückforderungen von Fluthilfen, die bereits durch die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, kurz ISB, ausgezahlt wurden. SWR-Reporterin Lea Vasiliadis berichtet.
Rund 500 Verfahren hat die ISB nach eigenen Angaben eingeleitet. Das sind etwa 3% aller bewilligten Fluthilfeanträge. Die Rückforderungen entstehen laut ISB, wenn Betroffene mehr Geld bekommen haben, als ihnen nach den Regeln Zustand. Das kann zum Beispiel passieren, wenn Versicherungsleistungen oder zweckgebundene Spenden nicht vollständig angegeben wurden. Auch Betrugsfälle spielen dabei aber eine Rolle. Nach meinen Recherchen wird im Ahrtal aber viel häufiger über Fluthilfen gesprochen, die noch nicht ausgezahlt wurden oder bei denen sich die Verfahren hinziehen.
Und sonst so?
Normalerweise gibt's bei Staatsbesuchen ja eher eine Porzellanvase oder ein Bildband. Beim NATO-Gipfel setzt der türkische Präsident Erdogan allerdings auf deutlich schwereres Gerät. Bundeskanzler Merz, der britische Premier Starmer und weitere Regierungschefs bekamen einen scharfen Revolver mit eingraviertem Namen, inklusive Munition. Das Souvenir sorgt allerdings schnell für bürokratische Hürden, denn einfach ins Handgepäck durfte die Waffe natürlich nicht. In Deutschland wird sie jetzt als offizielles Staatsgeschenk inventarisiert. In Großbritannien blieb sie sogar gleich in der Türkei und wird dort entschärft. Ein interessantes Gastgeschenk, auch wenn wohl niemand damit gerechnet hat, dass ein NATO-Gipfel so wörtlich bewaffnet endet.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.